Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Tag. Und heute mit folgenden Themen. Die Chinesische Volksrepublik hat ihr 70-jähriges Bestehen mit einer großen Militärparade gefeiert. Für uns der Anlass, um über die Entwicklung der chinesischen Rüstungsindustrie zu sprechen. Und Pflegebedürftigen und Angehörigen sollen durch ein neues Bewertungssystem für Pflegeheime besser einschätzen können, wie gut bestimmte Heime arbeiten. Zuerst aber sprechen wir über die Folgen der Insolvenz von Thomas Cook. Gut eine Woche ist es jetzt her, dass der britische Reiseveranstalter Insolvenz angemeldet hat. Rund 140.000 deutsche Pauschalurlauber waren damals mit dem Unternehmen im Urlaub. Die meisten davon wurden inzwischen zurückgeholt. Für die Passagiere aber, die vom Reisestopp des Veranstalters bis zum 31. Oktober betroffen sind, gibt es jetzt schlechte Nachrichten. Sie werden ihr Geld wohl nur teilweise zurückbekommen. Brigitte Scholtes berichtet.
Es war schon abzusehen, jetzt hat die Zurich-Versicherung es bestätigt. Das Geld aus der Insolvenzversicherung reicht nicht, um alle Ansprüche derjenigen zu befriedigen, die bei der insolventen Thomas Cook eine Pauschalreise gebucht hatten. Der Grund: Diese Haftungsgrenze ist in Deutschland gesetzlich auf 110 Millionen Euro je Veranstalter begrenzt. 400 Millionen Euro aber haben die Kunden, so die Schätzung des Reisebüroverbands VUSR, schon ausgelegt, auch für noch anstehende Reisen. Was das für die Pauschalreisekunden der Thomas Cook bedeutet, erklärt Robert Bartel, Reiserechtsexperte der Verbraucherzentrale Brandenburg.
Wenn wir tatsächlich eine Beschränkung haben, so verringern sich die einzelnen Erstattungsansprüche im Verhältnis des Gesamtbetrages zur Höchstsumme. Dann kann es sein, dass es dann eben wirklich nur anteilig erstattet wird. Was aber im Grunde eine Besonderheit hier ist, nach der neuen Regelung, dass der Versicherer gehalten ist, die Erstattungsansprüche unverzüglich zu erfüllen. Das heißt erstmal direkt, ohne allerdings schon zu gucken, ob ich die Höchstsumme überschreite. Er müsste dann hinterher zurückfordern.
Denn erst dann kann er absehen, wie hoch der geforderte Schadenersatz tatsächlich ist. Nur so können auch alle zumindest einen Teil ihres Geldes zurückerhalten. Bisher sieht es also so aus, dass die Kunden auf einem Teil ihrer Kosten sitzen bleiben. Es gäbe auch kaum andere Wege, wieder an sein Geld zu kommen, sagt Verbraucherschützer Bartel.
Wenn der Kunde das Recht hat, er die ganze Zeit storniert, dann läuft er halt die Gefahr, dass er die Stornokosten trägt. Es gibt wohl Rücktrittsversicherungen, die ein Insolvenzrisiko tragen, aber die normalen Reiserücktrittsversicherungen tragen dieses Risiko nicht. Da müsste sich dann im Grunde der Verbraucher noch mal informieren.
Nun prüft die Bundesregierung gerade noch, ob sie den deutschen Thomas Cook Reiseveranstaltern einen Überbrückungskredit gewährt, also Neckermann-Reisen, Ögertours, Bucherreisen und Air Marine. Der Flugtochter Condor hatte sie ja in der vergangenen Woche einen solchen Kredit in Höhe von 380 Millionen Euro gewährt. Dazu sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute:
Hier in diesem konkreten Fall ist es eine besonders schwierige Situation. Es ist ein Thema, das zunächst einmal auf der Arbeitsebene aufgearbeitet werden muss.
Sollte die Bundesregierung einen solchen Kredit gewähren, dann ändert sich die Lage auch für diejenigen, die ihre Reise noch nicht angetreten haben, meint Verbraucherschützer Bartel.
Es könnte dann sein, dass wenn die Kredite gegeben werden, dass dann spätere Reisen doch stattfinden. Von daher ist also auch insofern die Frage nach dem Storno natürlich so ein bisschen schwierig im Moment.
Auf jeden Fall aber sollten Thomas Cook-Kunden aktuell keine Zahlungen mehr vornehmen. Und Bartel rät auch dazu, den Schaden auf jeden Fall geltend zu machen. Vielleicht besteht ja doch eine geringe Chance, im Rahmen des Insolvenzverfahrens noch Geld zurückzuerhalten.
Kunden der deutschen Firmentochter von Thomas Cook könnten nach der Insolvenz auf einem Teil ihrer Kosten sitzen bleiben, Brigitte Scholtes berichtete. Die Volksrepublik China hat heute mit einer großen Militärparade ihren 70. Gründungstag gefeiert. Dafür wurden 15.000 Soldaten herbeordert und fast 600 Panzer und Waffensysteme zur Schau gestellt, vieles davon Eigenentwicklung. Interessant ist das vor allem, wenn man berücksichtigt, dass Chinas Armee zwar schon immer groß war, aber bis vor 30 Jahren noch als technisch ziemlich rückständig galt. Ich habe vor der Sendung mit Saskia Hieber gesprochen, Expertin für internationale Sicherheitspolitik an der Akademie für politische Bildung, und habe sie gefragt, Frau Hieber, die chinesische Regierung, wie hat ihr es geschafft, binnen so kurzer Zeit von einer Armee, die öfter auch als Bauerntruppe bezeichnet wurde, zu einer derart starken eigenen Rüstungsindustrie zu kommen?
Die Streitkräfte der Volksrepublik China waren immer schon sehr, sehr groß und China hat in der Tat in relativ kurzer Zeit große Mittel investiert, um aus dieser alten Grenzbefestigungs-, Landesverteidigungs-, Volksbefreiungsarmee eine sehr schlagkräftige Truppe zu machen. Wir müssen gut verstehen, dass China nicht nur die Volksbefreiungsarmee hat nach außen, sondern auch erhebliche Truppen und erhebliche Mittel aufgebaut hat für die innere Sicherheit. Und das ist einzigartig auf der Welt.
Wie hat China denn investiert? Also am Anfang war da ja auch viel Copy-Paste dabei. Wenn man sich jetzt die militärische Ausrüstung anschaut, dann haben die ja auch Sachen aus anderen Ländern mehr oder weniger kopiert. Das hat sich aber inzwischen gewandelt, oder?
Das hat sich gewandelt, selbstverständlich. Das ist vollkommen korrekt. China hat sowjetische und postsowjetische Modelle und Blaupausen übernommen und weiterentwickelt. Wir dürfen auch nicht vergessen, nach Ende der Sowjetunion war sehr viel Wissen auf dem Papier und im menschlichen Köpfen natürlich unterwegs auf der Suche nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten. Und auch hier bot die Volksrepublik China neue Möglichkeiten. Die Regierung investiert Milliardensummen darin, die erfolgreichsten Abgänger der Universitäten Pekings und Shanghais für neue Start-ups in IT und Artificial Intelligence zu gewinnen.
China war ja lange ein Importeur von Rüstungsgütern. Inzwischen sind die auch als Rüstungsexporteur tätig. Wohin exportieren die und in welchem Umfang?
In Bereichen Asiens und Südamerikas. Und leider ist China einer der führenden Exporteure von Minen, auch Antipersonenminen. Und China hat sich in vielen Rüstungsbeschränkungsregimes angeschlossen, beispielsweise B- und C-Waffen. Aber das Minenproblem ist gerade in diesen bürgerkriegsverseuchten Regionen der Welt schwierig. Das große Problem besteht darin, dass hier nicht nur staatliche Akteure in Vermittlung, Verkauf eingebunden sind, sondern natürlich auch alle Bereiche der grauen und schwarzen Wirtschaft. Die chinesische Mafia ist genauso gut wie die russische und sämtliche afrikanischen Akteure.
Wo wird sich denn die chinesische Rüstungsindustrie Ihrer Sicht hinentwickeln?
Ganz klar weg von den alten konventionellen Methoden und Taktiken. China hat vor langem schon angekündigt, nur weil es halt zum Nuklearclub dazugehören muss, als Mitglied der ständigen Five im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, ein sehr überschaubares Nukleararsenal zu erhalten. Aber für China war schon lange klar, das ist alt, Nuklearwaffen sind nicht anwendbar, kosten nur Geld. Und China hat schon im vorletzten Verteidigungsweißpapier angekündigt, zweistellige Milliardensummen in Electronic Warfare, also die elektronische Kriegsführung mit dazugehörigen Komponenten zu investieren. Und da werden dann solche Themen wie Raketenabwehrsysteme, selbstverständlich Cyber Defense, eine große Rolle spielen. Und da werden wir in Europa ein Problem haben, dass wir in China natürlich dann Gegner oder Herausforderer sehen, in denen die Abgrenzung zwischen zivilen und militärischen Stellen nicht so einfach erkenntlich ist als bei uns.
Über die Entwicklung der chinesischen Rüstungsindustrie habe ich gesprochen mit der Expertin für internationale Sicherheitspolitik Saskia Hieber. Um eine langfristige Strategie geht es auch in unserem nächsten Beitrag, nicht aber im Bereich der chinesischen Rüstungspolitik, sondern im Bereich des deutschen Mittelstands. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte schon kürzlich die ersten Eckpunkte zu einer neuen Mittelstandsstrategie bekannt gegeben und jetzt hat er noch einmal Details dazu vorgelegt. Gudula Geuter berichtet darüber.
Das Lob fällt überschwänglich aus. Wirtschaftsminister Peter Altmaier habe dem Mittelstand endlich die Bedeutung eingeräumt, die er verdiene, befindet Thilo Brodmann, Hauptgeschäftsführer des Maschinen- und Anlagebauverbands VDMA. Einen guten Ansatz für eine zukunftsfähige Mittelstandspolitik erkennt man im Verband der chemischen Industrie. Und der Verband der Familienunternehmer attestiert dem Minister, die Warnsignale verstanden zu haben. Alle drei allerdings mahnen Umsetzung an, so wie auch der IHK-Präsident Erik Schweitzer, der mitteilen lässt, wir hoffen, dass nun Taten folgen. Das allerdings ist zu großen Teilen offen, denn vieles kann der CDU-Politiker nicht allein entscheiden. Nach Rechnung Schweizers ganze zwei Drittel. So steht auf dem Wunsch Wunschzettel auch die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags, an sich in der Koalition ausdiskutiert. Nach dem SPD-Parteitag will der CDU-Mann sie wieder ins Spiel bringen. Und schon zuvor eine umfassende Unternehmenssteuerreform. Überfällig nennt sie Altmaier.
Wir haben erlebt, dass die Unternehmenssteuern zu Zeiten der rot-grünen Koalition durch die damals mit unserer Unterstützung durchgeführten Reformen international in einem wettbewerbsfähigen Rahmen lagen. Sie haben sich seither nicht mehr verändert, während um uns herum viele Länder ihre Unternehmenssteuern angepasst haben, sodass wir heute nur noch Mittelmaß sind.
Sein Vorschlag, eine maximale steuerliche Belastung von 25% auf einbehaltene Gewinne. Die SPD-Wirtschaftspolitikerin Sabine Poschmann dagegen nennt das eine Unternehmenssteuerreform mit der Gießkanne, die werde es mit ihr nicht geben. Harten Widerstand aus der SPD gibt es auch gegen flexiblere Arbeitszeiten. Hier folgt Peter Altmaier Forderungen aus der Wirtschaft nach einer wöchentlichen statt einer täglichen Höchstgrenze. In großen Linien denkt Altmaier bei den Sozialabgaben. Im Koalitionsvertrag verankert ist eine Deckelung bei maximal 40%. Altmaier will weitere Entlastungen und
ich setze mich dafür ein, dass wir nach der Schuldenbremse auch eine Sozialabgabenbremse ins Grundgesetz schreiben. Und ich glaube, wir brauchen eine weitere Föderalismuskommission.
Unnötig nennt das Sören Barthol, der SPD-Fraktionsvize gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Nach Altmaiers Vorstellungen sollen Energiepreise sinken durch eine niedrigere EEG-Umlage und geringere Netzentgelte. Außerdem soll die Wirtschaft stärker von Bürokratie entlastet werden. Gerade erst hatte sich die Koalition unter anderem auf Erleichterungen bei der Pflicht zur Aufbewahrung von Unterlagen und auf die digitale Krankmeldung geeinigt. Der Minister will mehr.
Wir haben 55 Milliarden Informationspflichten, von denen wir jetzt mal gerade 1 Milliarde wegnehmen. Deshalb ist mein Ziel, dass wir ein weiteres Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg bringen.
Es gehe darum, eine Rezession zu vermeiden und Wachstumsimpulse zu geben, betont Altmaier. Seine Strategie stellt er unter die Überschrift Wertschätzung, Stärkung, Entlastung. Schon Ende August hatte er Eckpunkte vorgelegt und sie dann in Unternehmen vorgestellt. Hinzugekommen sind nun unter anderem Vorschläge zu erleichterten steuerlichen Abschreibungen oder weniger Bürokratie bei der Arbeitnehmerentsendung.
Gudula Geuter über die geplante Mittelstandsstrategie von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Wer ein Pflegeheim für Verwandte sucht, will sicherstellen, dass diese dort gut versorgt werden. Bisher war das aber gar nicht so einfach, denn es gab zwar ein Notensystem für Pflegeheime, ähnlich wie in der Schule gab es dabei aber auch eine ziemliche Noteninflation, also so viele Bestnoten, dass die einzelnen Bewertungen kaum noch etwas wert waren. Heute haben die Krankenkassen daher Grundzüge für ein neues Bewertungssystem vorgestellt, Panayotis Gavrilis berichtet.
Keine Gesamtnoten, dafür bessere Informationen. Das ist zumindest die Idee hinter dem neuen Qualitätssystem für Pflegeheime. Es soll Pflegebedürftigen und Angehörigen bei der Wahl des richtigen Heims helfen. Es löst dabei das bisherige Notensystem ab, bei dem Einrichtungen häufig viel zu positiv bewertet wurden und das Gesundheitsminister Jens Spahn als Farce bezeichnete. Künftig ginge es nicht mehr darum, wer die Haken in der Akte am besten mache, sondern darum, wie es den Bewohnern wirklich gehe, so Spahn weiter. Monika Kücking vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, fasst bei der heutigen Vorstellung zusammen, was nun besser werden soll.
Der Blick ist jetzt gerichtet auf die Bedarfe und Bedürfnisse der Pflegebedürftigen.
Dafür müssen die Heime ab heute alle 6 Monate Daten über ihre Bewohnerinnen und Bewohner erfassen. Wie mobil und selbstständig sie zum Beispiel sind, wie viele Personen an unbeabsichtigtem Gewichtsverlust oder an Sturzfolgen leiden. Eine externe Stelle schaut danach, inwiefern diese Angaben auch plausibel sind. Zusätzlich prüft der medizinische Dienst der Krankenkassen, kurz MDK, stichprobenartig, ob Anforderungen erfüllt werden, zum Beispiel ob Körperpflege oder Ernährung angemessen sind. Für Monika Kücking vom GKV ist diese Kombination bisher einmalig.
Ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist, weil es einerseits den Einrichtungen die Möglichkeit gibt, ihre Handlungsspielräume auszunutzen, die es ja gibt und die auch dann aktiviert werden, so würde ich es mal nennen. Und gleichzeitig gibt es aber auch die externen Qualitätsprüfungen, die dann auch nochmal den Blick von außen werfen und dadurch ergänzende Informationen beitragen können.
Bis Ende 2020 soll jedes Heim erstmals nach den neuen Regeln geprüft worden sein. Bereits ab Anfang nächsten Jahres sollen erste Ergebnisse einsehbar veröffentlicht werden. Online auf den Seiten der Kranken- und Pflegekassen sowie als Aushänge in den Heimen. Das neue System sei besser als das alte, so Eugen Brüsch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz. Er befürchtet aber, am Ende könnte es für viele Betroffene kaum praxistauglich sein.
Wir schaffen Noten ab und die Darstellung wird jetzt in Punkten, Kreisen und Quadraten erfolgen. Was das mit mehr Transparenz zu tun hat, weiß ich nicht. Gut ist, dass wir jetzt auch die Betroffenen selbst fragen, aber wir brauchen K.O.-Kriterien, sowohl für Schmerztherapie, Wundversorgung, auch als den Umgang mit Fixierung. K.O. bedeutet, versage ich da, muss ich am Ende auch Konsequenzen als Heimbetreiber tragen.
Das hieße laut Brüsch auch, wenn Heime durchfallen sollten, müsse dies für den Nutzer sofort erkennbar sein. Auch der Sozialverband VDK begrüßt einerseits das neue Prüfverfahren, fordert aber zugleich eine von den Pflegekassen unabhängige und nutzerfreundliche Datenaufbereitung und zugleich eine Ausweitung auf die ambulante Pflege. Denn das neue Prüfverfahren betrifft erst einmal die knapp über 800.000 Menschen, die in Heimen gepflegt werden. Etwa 3/4 der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause versorgt, häufig mit der Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes.
Ein neues Bewertungssystem für Pflegeheime soll bessere Orientierung bieten, Panayotis Gavrilis berichtete. Der Autobauer Opel hat für sein Stammwerk Rüsselsheim ein halbes Jahr Kurzarbeit angemeldet. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
In Absprache mit dem Betriebsrat ist geplant, bereits jetzt im Oktober die Spätschicht für 6 Monate einzustellen. Zuerst hatten Handelsblatt und Wirtschaftswoche darüber berichtet. Die Bundesagentur für Arbeit muss der Kurzarbeit noch zustimmen. Sie prüft, ob die Voraussetzungen für eine konjunkturelle Hilfe erfüllt sind. Opel will die Beschäftigten halten, bis mit der nächsten Astra-Generation im Jahr 2021 wieder ein größeres Arbeitsvolumen anfällt. Internetnutzer müssen dem Setzen von Cookies immer aktiv zustimmen. Das besagt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Damit verbieten die Richter das Vorgehen des deutschen Gewinnspielanbieters Planet 49. Er hatte auf der Anmeldeseite die Zustimmung zur Nutzung von Cookies voreingestellt. Um zu widersprechen, mussten Nutzer das Häkchen also wieder entfernen. Verbraucherschützer Heiko Dünkel rechnet damit, dass nach diesem Urteil auch andere Webseitenbetreiber künftig auf ein solches Vorgehen verzichten.
Sicher scheint mir, dass die bisherige Praxis, da mehr oder weniger vollständige, meistens eher unvollständige Informationen zu geben und den Verbraucher dann irgendwie mit dieser Praxis zu konfrontieren, Cookies oder andere Informationstechniken auf seinem Endgerät abzusetzen, die müsste eigentlich jetzt verschwinden, ja.
Um die Energiewende nach einem Kohleausstieg in der Lausitz zu unterstützen, hat sich ein neues Wirtschaftsbündnis gegründet. Energiedienstleister, der Chemiekonzern BASF Schwarzheide und das Netzwerk Innovationsregion Lausitz unterzeichneten heute in Cottbus einen Kooperationsvertrag. Das Bündnis möchte vor allem Ansprechpartner für Bürger und Politiker sein und auch ein Konzept für umweltverträgliche Wärmeversorgung und eine Verkehrswende entwickeln. Der Bund hat sich von seinen Beteiligungen an Atomkraftwerken im Ausland getrennt. Damit werde eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD umgesetzt, erklärte das Bundesinnenministerium heute.
Das waren die Kurznachrichten von Susanne Kuhlmann. Kauft man einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine und das Gerät gibt schon nach 3 oder 4 Jahren den Geist auf, ist das nicht nur ärgerlich, sondern auch schlecht für die Umwelt. Denn die Herstellung immer neuer Geräte verbraucht ziemlich viele Ressourcen. Die EU-Kommission hat daher nun schärfere Regeln eingeführt, die dafür sorgen sollen, dass Haushaltsgeräte länger halten und besser repariert werden können. Was genau geplant ist, berichtet Holger Beckmann.
Es geht noch nicht um alle Haushaltsgeräte, aber immerhin um Leuchten, Kühlschränke, Fernsehgeräte, Spülmaschinen und Waschmaschinen. Die EU-Kommission verschärft die sogenannte Ökodesign-Richtlinie und will damit einerseits die Verbraucher in Europa besser schützen und andererseits etwas für Klima und Umwelt tun. Isabel Buschke vom Europäischen Verbraucherschutzverband formuliert es so.
Neben der Sparsamkeit, was den Stromverbrauch angeht, werden jetzt ganz andere verbraucherfreundliche Maßnahmen da reingeschrieben, nämlich die Frage nach Reparierbarkeit. Und wie kann man diese Produkte langlebiger machen?
Geräte sollen künftig nicht mehr so schnell entsorgt werden. Auch damit weniger Elektroschrott aus Europa beispielsweise auf riesigen Müllkippen in Afrika landet. Dazu schreibt die Richtlinie in Zukunft vor, dass Hersteller Ersatzteile für neu gekaufte Produkte nach Anschaffung mindestens noch 7 Jahre lang anbieten müssen. Bei Waschmaschinen und Spülmaschinen sogar 10 Jahre lang. Die Produzenten werden verpflichtet, diese Teile innerhalb von 15 Tagen zu liefern. Allerdings nicht an Privatleute, sondern an Fachbetriebe.
Also wir hoffen, dass das Verbrauchern das Leben besser und günstiger macht, dass es umweltschonend ist in Zukunft. Der einzige kleine Wermutstropfen, der dabei ist, ist, dass Verbraucher diese Ersatzteile nicht selbst im Handel erwerben können, sondern dass sie erstmal nur den Installateuren zur Verfügung stehen,
sagt Isabel Buschke. Begrüßenswert sei auch, dass es in Zukunft strengere Auflagen zum Wasserverbrauch und zum Wasch- bzw. zum Spülerfolg gebe. Was aus Sicht der Verbraucherschützer noch fehlt, ist eine europaweite Ausweitung der gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Denn die wären der nächste Schritt, um Hersteller in die Pflicht zu nehmen und die Langlebigkeit nicht nur von Haushaltsgeräten weiter zu verbessern. Immerhin gäbe es aber auch hier zumindest kleine Fortschritte.
Bisher hat man ja 2 Jahre, was die Gewährleistungsfristen angeht, und aber nur 6 Monate Beweislastumkehr. Also nur in den allerersten 6 Monaten nach Kauf muss ich als Verbraucher nicht belegen, dass ich das Gerät nicht sachgemäß verwendet habe. Das wurde jetzt tatsächlich erhöht auf 1 Jahr. Das wird auch deutschen Verbrauchern in Zukunft zugutekommen.
Die neuen Regeln müssen nicht mehr vom Europäischen Parlament oder von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Mit Beginn des Jahres 2021 sollen sie in Kraft treten.
Die EU-Kommission verschärft die Regeln für Haushaltsgeräte, Holger Beckmann berichtete. Die Deutsche Post hat heute ihre neue 5-Jahres-Strategie vorgestellt. Der Konzern will profitabler werden, in die Digitalisierung investieren und mehr Geld verdienen. Alexander Schmidt berichtet.
Der Gewinn vor Steuern soll von 4,7 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 5,3 Milliarden 2022 steigen. Das hat Konzernchef Apple im Rahmen einer neuen Unternehmensstrategie verkündet. In den nächsten 6 Jahren will der weltweit führende Logistikkonzern rund 2 Milliarden Euro in die Digitalisierung seiner Geschäfte investieren, etwa in Lager- und Zustellroboter in den Verteilzentren oder in eine intelligente Steuerung der Frachtmengen in den Flugzeugen, Lastwagen oder Schiffen. Diese Investitionen sollen der Post jährlich mehr als 1,5 Milliarden Euro in die Kasse spülen. Das Unternehmen geht davon aus, dass immer weniger Briefe verschickt werden, wegen des Online-Bestellbooms aber das Paket- und Expressgeschäft weiter deutlich wachsen wird. Nach den jüngsten Portoerhöhungen müssen sich die Kunden beim Brief auf keine weiteren Verteuerungen einstellen, sagte Vorstandschef Appel. Dagegen die Firmenkunden sehr wohl auf steigende Preise bei Paket- und Expresslieferungen. Die Zahl der Mitarbeiter soll von derzeit 550.000 weltweit weiter steigen.
Die Deutsche Post will profitabler werden, Alexander Schmidt berichtete. Damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Claudia Werle vor Ort. Frau Werle, bleiben wir doch nochmal bei der Deutschen Post. Wie kam denn diese neue Strategie bei den Anlegern an?
Ja, Anleger sehen es mit gemischten Gefühlen. Ja, die Post steht momentan gut da. Sie gehört zu den großen internationalen Logistikkonzernen, die auch weltweit aktiv sind. Die Post ist mit ihrer Strategie auch auf einem guten Weg, meinen Händlern. Nur sie sei halt ein bisschen spät dran, wird moniert. Man dürfe auch nicht vergessen, die Konkurrenz schläft nicht. Wenn wir das Beispiel Amazon nehmen, noch gehört Amazon zu den wichtigen Kunden für die Deutsche Post. Amazon ist aber längst dazu übergegangen, die Waren auch mit einem eigenen Paketdienst zu verschicken. Aus einem wichtigen Kunden kann ganz schnell ein großer Konkurrent werden. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Aktien der Deutschen Post heute fast 4% im Minus.
Dann blicken wir auf den Gesamtmarkt. Wie steht denn der DAX insgesamt da?
Er hat im Plus den Handel heute begonnen, aber dann kamen enttäuschende Konjunkturdaten. Heute Nachmittag kamen die enttäuschenden Daten aus den USA. Die US-Industrie schrumpft so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Vor diesem Hintergrund bekommen natürlich die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China ganz neue Bedeutung. Zuvor kamen schon schlechte Nachrichten aus der Eurozone, im Besonderen auch aus Deutschland. Die Geschäfte in der deutschen Industrie laufen so schlecht wie seit dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise Mitte 2009 nicht mehr. Der DAX mittlerweile mehr als 1% im Minus. Er fällt auf 12.282 Punkte.
Heute Nacht, da läuft ja eine wichtige Bieterfrist beim Leuchtenhersteller Osram aus. Wie ist der Stand der Dinge?
Ja, um den Lichtspezialisten hat sich ein regelrechter Bieterkampf entwickelt. Der österreichische Chipkonzern AMS hat Interesse, ebenso die Finanzinvestoren Advent und Bain. Wer am Ende das Rennen machen wird, ist offen. Die Frist endet heute um Mitternacht. Erfahrungsgemäß entscheiden sich viele große Investoren wirklich erst im allerletzten Moment. Anleger reagieren auch verunsichert. Die Aktien von Osram gehören zu den Verlierern im MDAX. Sie geben 1% nach.
Und dann blicken wir nochmal auf den DAX. Bayer will mehr Geld in seine Agrarsparte investieren. Wie kommt das an? Bahn?
Einerseits ist das natürlich ein wichtiger Bereich. Bahnbrechende Innovationen seien nötig, damit Landwirte genügend Nahrung anbauen können. Trotzdem, das ist genau der Bereich, wo Bayer Probleme hat. Stichwort Glyphosat. Anleger halten sich zurück. Die Papiere geben im Laufe des Nachmittags 3% nach.
Und dann blicken wir auf Euro, Rente, Gold.
Der Euro 1,0024 $. Gold aktuell 1.483,29 $ die Feinunze. Und der Euro wird mit 1,0924 $ gehandelt.
Das waren Informationen von Claudia Werle aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Damit endet unsere heutige Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.